In der Bundesrepublik wurde bisher noch keine erhöhte Radioaktivität registriert. Die sowjetischen Behörden lassen die Bevölkerung weiter im Unklaren über das genaue Ausmaß des Unglücks in der Ukraine.
Ich war damals 10 Jahre alt. Wir haben fast keine Sachen eingepackt, weil uns gesagt wurde, dass wir nur für 3 Tage wegfahren. Deshalb haben wir nur das Nötigste mitgenommen, als ob wir zu einem kleinen Ausflug gehen würden. Dokumente, Unterhosen, ein Trainingsanzug, Lebensmittel. Früher war ich der Meinung, dass es nicht wichtig ist, warum jemand in die Sperrzone kommt. Man kann ein Computerspiele-Fan sein, sich für die Ruinen der Sowjetunion interessieren oder mal das Modell einer postapokalyptischen Zivilisation sehen wollen. Die Motivation ist nicht wichtig. Wichtig ist, womit eine Person die Zone verlässt. Und wenn diese Person, nachdem sie Pripyat gesehen hat und unsere Geschichten gehört hat, in Zukunft kein neues Tschernobyl mehr zulässt, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich glaube aber, dass in der heutigen Situation und bei dieser Zahl der Touristen diese Botschaft verloren geht.
Tschernobyl, der Name steht bis heute für den schwersten Atomunfall der Geschichte. Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr explodierte im Kernkraftwerk Tschernobyl der Reaktor Block 4. Ein Samstag, den die Welt nicht vergessen sollte. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Moskau. Guten Tag, Frau Nagel.
Guten Tag, Frau Waldvogel.
Frau Nagel, für mich, ich habe damals in München gelebt, ist dieser 26. April der Tag, an dem ich tatsächlich aufhörte, Milch zu trinken, weil die neben Pilzen als besonders stark kontaminiert galt. Wie erinnern Sie diesen Tag?
Also ich weiß, dass Milch bei uns auch zu Hause ein ganz großes Thema war. Dann waren plötzlich die Spielplätze alle geschlossen, bloß nicht mehr im Sand spielen, hieß es für kleine Kinder. Bei uns waren eben dann auch Spaziergänge in der Senne, da ist eben auch viel Sandboden plötzlich tabu. Und letztlich war es auch das Aus für gemeinsame Familienausflüge in die Pilze. Also das hat es danach nie wieder im Herbst gegeben.
Und irgendwie hat man bis heute noch ein komisches Gefühl. Und jetzt, 35 Jahre später, soll dieser Ort des Schreckens möglicherweise zum UNESCO-Weltkulturerbe werden. Tschernobyl, was und wie es heute ist, wie diese Region an die Katastrophe erinnert, Frau Nagel, und wie die Menschen dort mit und von ihr leben, darüber wollen wir jetzt reden. Ich bin Petra Waldvogel.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Tschernobyl. Innerhalb der ersten 10 Tage nach der Explosion wurde Radioaktivität von mehreren Trillionen Becquerel. Trillionen, das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Freigesetzt und kontaminierte hauptsächlich die Region nordöstlich des Kernkraftwerks und mit Hilfe des Windes auch viele Länder in Europa. Frau Nagel, wann waren Sie denn danach zum ersten Mal in Tschernobyl?
Also das erste Mal mit Tschernobyl zu tun hatte ich tatsächlich 1995. Da war ich in der Sperrzone, allerdings auf der belarussischen Seite, 20 Kilometer ungefähr vom Reaktor entfernt. Und ich kann mich noch sehr genau an dieses Gefühl erinnern. Es war sehr heiß und sehr stickig an diesem Tag. Und da war dieses latente Gefühl von Gefahr, die man aber weder sehen noch riechen konnte, sondern eben allenfalls hören konnte mit Hilfe des Geigerzählers. Und wir sind dann in ein Dorf gekommen, das eigentlich hätte leer und tot sein sollen, wo aber Jugendliche so auf dem Hauptplatz saßen und Bier tranken. Und ja, das ist hängen geblieben. Und hängen geblieben sind auch die Bilder von den vielen Kindern, die außergewöhnlich blass waren, von denen viele Schilddrüsenprobleme hatten, Knochenprobleme hatten, viele davon mit Krebs. Und die Herzlichkeit der Menschen, die uns allesamt immer verköstigt haben. Und das ist mir dann immer ein bisschen quer runtergegangen. Da gab es viel eingelegte Pilze, selbst gesammelt. Und dieses Pilzsyndrom ist ein bisschen geblieben. Denn auch bei meinem ersten Besuch bei diesem Atomkraftwerk, da waren wir in der Kantine des AKW Tschernobyl und auch da gab es Pilzsuppe. Und das wirkt schon und mutet alles sehr makaber und sehr merkwürdig an, wenn man gleichzeitig eben auf diese zerstörte Ruine guckt und sich vor Augen führt, was da eben alles dranhängt. Und jedes Mal, wenn ich da war, war dieser Reaktor und diese Sperrzone eigentlich anders. Die Natur erobert sich den Lebensraum zurück. Der Sarkophag ist entstanden. Die Menschen sind wieder zum Teil zurückgezogen in die Sperrzone. Und irgendwann kamen dann eben auch immer mehr Touristen.
Über den Tschernobyl-Tourismus reden wir gleich noch ein bisschen intensiver, Frau Nagel. Aber vielleicht hat das Weltkulturerbe ja auch was damit zu tun. Oder warum will die ukrainische Regierung sich jetzt eigentlich dafür bewerben? Ist das nicht ein bisschen seltsam?
Naja, den Tourismus zu befördern, das ist, glaube ich, schon ein Grund. Aber es geht natürlich auch darum, die Städten an sich zu erhalten und damit eben auch weiter daran zu erinnern, an diesen GAU, an diese verheerenden Folgen, die das Ganze hat. Und dazu braucht es Geld. Und Geld ist in der Ukraine nach wie vor sehr knapp. Und man sieht eigentlich mittlerweile schon, dass der Zahn, der zeigt, sehr an diesen Erinnerungsorten nagt, von denen ja einige tatsächlich selbst zu Denkmälern geworden sind.
Und es ist ja nicht der ganze Bereich, nicht die gesamte Sperrzone, sondern es sind nur bestimmte Denkmäler, die an die Reaktorkatastrophe erinnern, die zu diesem Weltkulturerbe erklärt werden sollen. Worum es dabei geht, warum, das hat Kulturminister Oleksandr Tkachenko so erklärt.
Wir müssen noch viel vorbereiten. Das Wichtigste ist, wir müssen anfangen, die vielen Denkmäler zu konservieren. Denn sie gehen kaputt. Die Zeit kennt keine Gnade. Die Tatsache, dass diese Objekte zum UNESCO-Weltkulturerbe werden könnten, erlaubt uns, mit Konservierungsarbeiten anzufangen. In vielen Orten. Vom großen Radarsystem Dugar, einigen Häusern und so weiter. Der Welt würde das zeigen, dass dieser Ort wirklich bedeutsam ist. Und für uns wird es bedeuten, dass wir mit Konservierungsarbeiten starten können.
Sagt der Kulturminister. Und dass Tschernobyl ein bedeutsamer Ort ist, daran zweifelt wohl niemand. Aber Frau Nagel, was sind denn voraussichtlich die und so weiter Denkmäler? Sind darunter vielleicht auch welche für die Opfer, für die von der WHO geschätzten 4000 Toten und die vielen, vielen anderen, die später durch die freigesetzte Radioaktivität krank wurden?
Man weiß das noch nicht so genau. Also es gibt noch keine konkrete Liste, die veröffentlicht worden ist. Also wovon man ausgeht, ist, dass bestimmt einige Bauwerke aus der Stadt Pripyat dazugehören werden. Das ist ja diese Geisterstadt, die mit zu den Attraktionen, wenn man die so nennen will, in der Sperrzone zählt. Also das Schwimmbad, das Café da, ein Erholungszentrum. Das wirkt alles sehr gruselig. Und natürlich wird auch darüber geredet, dass der havarierte Block 4 mit dazugehören wird, den man mittlerweile auch besuchen kann. Die Kühltürme, der Kontrolleingangspunkt, die Feuerwehrstation. Aber ob eben tatsächlich konkrete Denkmäler auch für die Opfer mit dazugehören werden, das hängt davon ab, ob man sagt, man stellt das Areal unter Weltkulturerbe-Status oder doch nur einzelne Teile. Denn viele Denkmäler sind tatsächlich jüngeren Ursprungs. Es gibt da einen ganzen Komplex, der zum 25. Jahrestag entstanden ist. Da gibt es so eine Gasse, die so ein bisschen der zentrale Teil ist. Da geht man quasi durch verlassene Dörfer. Da sind 162 Tafeln angebracht mit Namen der Dörfer, die evakuiert wurden, die heute nicht mehr existent sind. Da gibt es einen Postplatz, der auch sehr eindrucksvoll ist, eine Installation aus leeren Vogelhäuschen und leeren Briefkästen. Da kann man Briefe an die Menschen schreiben, die da mal gewohnt haben. Also das sind schon Denkmäler, die es gibt, aber ob die dazugehören werden, das ist die große Frage.
Gibt es, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass da so Erinnerungsdenkmäler auch sind, auch welche oder eins für die sogenannten Liquidatoren, die ja ab Mitte Mai unter wirklich lebensgefährlichen Bedingungen dann den havarierten Reaktor versiegelt haben und den stark belasteten Umkreis auch ein bisschen gesäubert haben? Das sind doch eigentlich die Helden von Tschernobyl.
Also für die gibt es Denkmäler. Eines davon steht auch direkt vor dem havarierten Block 4. Insofern glaube ich schon, dass das dann auch mit dazugehören wird. Es gibt aber auch noch eines am Rande der Sperrzone zum Beispiel. Das fand ich sehr beeindruckend. Darauf hunderte kleingedruckter Zahlen. Das sind Nummern von Brigaden, die da zum Löschen und Aufräumen reingeschickt worden sind. Und keiner weiß bis heute, wie viele Menschen sich dahinter verbergen. Es sind mindestens 600.000, davon geht man aus, die sich da in die Gefahr gebracht haben. Es gibt aber auch Zahlen, die bis zu 900.000 hinausgehen. Aber was ganz klar ist, das muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, ein Leben als Helden führen diejenigen, die das Ganze tatsächlich überlebt haben, bis heute nicht. Also ich habe vor einigen Jahren mal mit einem der Liquidatoren reden können. Der hat zu den Letzten gehört, die zum Zeitpunkt des Unglücks mit im Kontrollraum waren. Also der hat noch versucht, mit das Unglück abzuwenden. Der hat danach auch mit aufgeräumt. Der konnte nach Jahren immer noch nicht sagen, wie hoch die Strahlendosis war, die er abbekommen hat, weil er die Diagnosen nie zu Gesicht bekommen hat. Die waren als geheim eingestuft. Das heißt, er ist zwar als Invalide anerkannt, weiß aber eigentlich gar nicht, was ihm da alles widerfahren ist. Und er kriegt eine kümmerliche Rente, kriegt kaum finanzielle Hilfen mit Blick auf ärztliche Behandlungen oder Medikamente. Das ist inzwischen ein bisschen besser geworden. Aber es ist nicht so, dass man daran sehen könnte, dass die Arbeit da wertgeschätzt wird von den Leuten, die da ihr Leben riskiert haben.
Und da hilft dann ein Denkmal auch nicht viel weiter. Die sowjetische Musterstadt Pripyat haben Sie vorhin kurz erwähnt, Frau Nagel, nur 2 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Ihre Kollegin Marta Wilczynski war vor knapp einem Jahr zum 50-jährigen Gründungstag der Stadt dort.
Was ist das Besondere an der neuen, gerade geborenen Stadt? Fragt der Sprecher eines Films aus den frühen 80er Jahren. Aus einem fahrenden Auto heraus zeigt die Kamera Bilder von breiten Boulevards, stolzen hellen Platten. Bauten. Am Ortseingang der in Stein geschlagene Name Pripyat mit dem Gründungsjahr darunter, 1970. Am 4. Februar wurde die Stadt offiziell gegründet. Nur einen Monat später begann der Bau des ersten Atomkraftwerks der Ukraine, Tschernobyl. Die Stadt sollte aber mehr sein als einfach nur eine Arbeiterstadt. Der Film zeigt glückliche Familien, spielende Kinder, Blumenbeete, Bäume, Parks. Eine Frau schwärmt von ihrer 4-Zimmer-Wohnung. Gemessen am damaligen Standard war das Luxus. Angst vor radioaktiver Strahlung hatte nach damaliger Erzählung niemand. Es war diese Durchsage, die das Leben in Pripyat am 27. April 1986 schlagartig beendete. Die Aufforderung zur Evakuierung. Innerhalb weniger Stunden mussten die knapp 50.000 Bewohner ihre Stadt verlassen. Der Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl lag da bereits 36 Stunden zurück. Sascha Sirota war damals 10 Jahre alt. Er erinnert sich noch genau an diesen Tag.
Wir haben fast keine Sachen eingepackt, weil uns gesagt wurde, dass wir nur für 3 Tage wegfahren. Deshalb haben wir nur das Nötigste mitgenommen, als ob wir zu einem kleinen Ausflug gehen würden.
Kein Picknick, sondern ein Abschied für immer. Pripyat ist heute eine Geisterstadt. Von der Musterstadt, Frau Nagel, wohin wohnt, wie leben die Menschen jetzt?
Naja, viele wurden damals ja direkt umgesiedelt, kamen zum Teil erstmal bei Freunden und Verwandten unter, aber auch bei Fremden durchaus. Dann wurden ihnen Wohnungen zugeteilt und es ist sogar extra eine Stadt gegründet worden, neu für sie, Slavutic. Da wohnen auch noch heute viele und es sind ja auch viele Dorfbewohner, die dann in der Sperrzone gehen mussten, die dort eben lebten. Und von denen haben es einige ältere Leute aber auf Dauer dann auch nicht ausgehalten, weil sie gesagt haben, Leute, unser Zuhause ist eben in dieser Sperrzone, da stehen unsere Häuschen und da gehen wir auch wieder hin. Zurück und das haben viele getan. Die versorgen sich weitgehend selbst. Da gibt es hin und wieder mal einen Kleintransporter, der Lebensmittel oder auch Post bringt und der Staat lässt sie auch tatsächlich gewähren. Und ja, die trinken halt Wasser aus dem Brunnen, haben kleine Gemüsegärten, haben halt einen Hühner und sammeln Pilze und haben sich da halt irgendwie eingerichtet. Und wenn man da mal mit dem Geigerzähler hingeht, gibt es da durchaus auch Flecken, wo das durchaus möglich ist. Aber diese älteren Leute sagen einem eben auch ganz klar, das ist hier kein Ort für junge Leute, denn die müssen eine Zukunft haben. Aber woran wir sterben, ist letztlich egal.
Das ist für diese alten Menschen möglicherweise wirklich die bessere Lösung. Aber es sind ja auch Junge in dieser Sperrzone, denn nach wie vor wird daran ja gearbeitet, alles Mögliche. Der Sarkophag wird erneuert und vieles mehr.
Das stimmt und es ist erstaunlich, wie viele Leute da immer noch arbeiten. Also damals, als ich das erste Mal da war, da waren es noch 5.000, inzwischen sind es aber immer noch 3.000 Mitarbeiter, die da eben arbeiten, die aber sagen, naja, das ist aber schon okay, weil wir halten uns ja an die Sicherheitsbeschränkungen und es wird alles sehr stark kontrolliert. Die arbeiten da zum Beispiel nach dem Rotationsprinzip und insofern finden die das völlig in Ordnung, dass die jeden Tag zum AKW pendeln und da ihren Job machen.
Dieser Sperrbezirk, der nach der Katastrophe rund um den Reaktor in einem Radius von etwa 30 Kilometern eingerichtet wurde, das sind über 2800 Quadratkilometer, eigentlich No-Go-Area. Sie haben vorhin gesagt, die Natur holt sich dieses Gebiet zurück. Kann man sagen, dass sozusagen die Umwelt letztlich profitiert hat von dieser Katastrophe?
Ja, ein Stück weit kann man das schon sagen. Also das Gebiet hat heute quasi Zufluchtscharakter für viele wildlebende Tiere. Da gibt's Luchse, Bisons, Hirsche. Diese Sperrzone ist mittlerweile das drittgrößte Reservoir in Kontinentaleuropa und aus Sicht von Wissenschaftlern ein einzigartiges Wiederaufforstungsexperiment. Das heißt, das hat durchaus auch etwas Positives. Das ganze Projekt steht da auch mittlerweile unter der Ägide der Vereinten Nationen. Also die sind da auch schon vor Ort, weil man Umwelt will das natürlich auch bewahren. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, diese Waldgebiete sind zum Teil auch immer noch schwer verstrahlt. Das heißt, die Tiere, die da leben, die sind zum Teil auch mutiert. Und da gibt es zum Beispiel einen Käfer, den fanden die meisten von uns immer fürchterlich spannend, weil der eben eine ganz komische Form hat. Und das ist eines dieser mutierten Viecher, die da eben entstanden sind, auch aufgrund dieser radioaktiven Verstrahlung.
Mag man sich gar nicht vorstellen, was da möglicherweise noch draus werden könnte. No-Go-Area, habe ich gesagt, das stimmt nicht. Es gibt Menschen, die da arbeiten, es gibt Tiere, die da leben und es gibt jede Menge Touristen. Anfang der 2000er Jahre ging das los, nachdem das Kernkraftwerk endgültig stillgelegt worden war. Da wurde diese Sperrzone von Tschernobyl für geführte Touristen geöffnet und dann sukzessive ausgebaut. Was sie dort inzwischen suchen und finden, die Touristen, das schildert ihre Kollegin Marta Wilczynski.
Der verlassene Kindergarten gehört zu den Highlights vieler Tschernobyl-Besucher. In den verfallenen Räumen stehen noch immer die kleinen Bettchen, angeschmort. Puppen liegen auf dem Boden oder starren von Regalen und Fensterbänken in den Raum. Eine Gruppe Italiener zieht durch das Gebäude, alle ausgestattet mit professionell aussehenden Fotokameras. Die Geigerzähler piepen. Hier gibt es gleich mehrere radioaktive Hotspots. Francesca, eine junge Frau mit pink gefärbten Haaren, ist die Gruppenleiterin. Sie ist bereits zum 8. Mal in der Sperrzone.
Die Leute, die ich aus Italien hierher bringe, sind in der Regel Fotografen, so wie ich auch. Sie haben ein großes Interesse an verlassenen Orten. Und das hier, Tschernobyl, ist das Mekka für verlassene Orte.
Mekka of abandoned places.
Hashtag Lost Places. Hashtag Dark Tourism. In den sozialen Netzwerken, vor allem auf der Fotoplattform Instagram, gibt es unzählige Bilder, die Tschernobyl als dunklen, verlorenen Ort inszenieren. Als sei die Realität nicht schon düster genug, wird technisch oft noch nachgeholfen. Je dramatischer, desto besser. Es gibt aber auch diejenigen, die in die Sperrzone kommen, weil sie verstehen wollen, was hier passiert ist. Tsuyoshi Kato steht nur wenige Dutzend Meter entfernt von dem Ausgangspunkt der Katastrophe, dem Atomkraftwerk Tschernobyl. Gedankenverloren schaut er auf die neue, glänzende Hülle, die seit einigen Jahren den havarierten Reaktorblock 4 umgibt.
Ich bin Japaner. Ich weiß, was eine atomare Tragödie ist. Wir hatten die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Wir hatten Fukushima. Mir war es wichtig, nach Europa zu kommen und zu sehen, wie hier damit umgegangen wird. Ich bin nicht der Einzige. Viele Japaner reisen deswegen in die Ukraine. Und auch ich wollte kommen und es sehen.
Zu den neuesten Attraktionen gehört auch ein Besuch im Kontrollraum des havarierten Blocks 4, des Epizentrums der Katastrophe. Nur für 5 Minuten und im speziellen Schutzanzug, weil die Strahlung hier noch immer sehr hoch ist.
Der Sperrbezirk um Tschernobyl. Seit rund 10 Jahren gibt es diesen sogenannten Dark Tourism an dem Ort, von dem manche Wissenschaftler sagen, er sei für 20.000 Jahre nicht bewohnbar. Frau Nagel, 124.000, vor allem ausländische Touristen waren es 2019. Sie kommen, um sich zu gruseln und nehmen dafür die mögliche radioaktive Belastung in Kauf. Der Geigerzähler schlägt aus. Ist die Strahlung inzwischen wirklich keine Gefahr mehr? Was sagen diese Tourismusleute?
Die sagen eigentlich das, was tatsächlich Experten auch sagen. Die Strahlenbelastung ist so wie bei einem Flug oder wie bei einer Röntgenaufnahme, kann man also durchaus machen, wenn man, und das ist aber die wichtige Voraussetzung, sich an die Regeln hält. Das heißt, man kann an diesen Orten nicht nach Lust und Laune irgendwo rumstromern. Man sollte wirklich auf den vorgegebenen Wegen bleiben, denn die Strahlenbelastung variiert auch in Pripyat, in dieser Geisterstadt, sehr stark. Da gibt es Ecken, da glüht quasi der Geigerzähler, aber es gibt eben auch Strecken, die man durchaus laufen kann. Es gibt Ecken, wo radioaktiver Müll vergraben wurde. Da sollte man natürlich auch tunlichst nicht hingehen. Man sollte nichts anfassen und natürlich erst recht nichts als Andenken mitnehmen. Grundsätzlich sagen aber Strahlenschutzexperten natürlich immer, man kann das machen, aber jede zusätzliche Strahlung ist trotz allem ein Risiko. Ich finde es okay, wenn man dahin fährt, um zu verstehen, was für Folgen so ein GAU haben kann, dann finde ich das in Ordnung. Nur dahin zu fahren, um sich zu gruseln, finde ich, ist das kein Risiko, was man eingehen sollte.
Und dann haben Sie gesagt, auf keinen Fall was mitnehmen. Aber ist es nicht sozusagen in der Natur des Touristen, dass er was mitnehmen möchte? Gibt es da überhaupt Sachen, die man mitnehmen könnte?
Ja, man könnte tatsächlich, also es gibt auch bestimmte Arrangements, wie man mittlerweile schon sehen kann. Also da sitzt jetzt nicht mehr nur die liegengelassene, halb zerfetzte Puppe irgendwo rum, sondern diese Puppe trägt dann auch noch eine Gasmaske. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn mal einer nicht genau hinguckt, dann wird vielleicht auch das ein oder andere da mitgenommen. Oder was auch mitgenommen wird, ist zum Beispiel ein Stück Moos oder ein Stein. Sollte man alles tunlichst lassen, wenn es gut läuft, fällt es noch auf, wenn man die Sperrzone verlässt. Da muss man sich nämlich nochmal durchchecken lassen. Dann fällt man damit vielleicht negativ auf. Aber es gibt auch Sachen, die man kaufen kann. Auch das Dinge, die die Welt nicht braucht, wenn ich es mal despektierlich sagen kann. Also von leuchtenden Kondomen oder eine Dose mit kontaminierter Luft aus Tschernobyl. Da kann man natürlich schon ein paar Fragezeichen dran machen.
Das ist schon mehr als skurril, muss ich sagen. Sie haben vollkommen recht, als Mahnmal sozusagen kann man sich das anschauen und dann schnell wieder gehen. Aber da gibt's ja auch ein Hotel, man kann da übernachten, jetzt wegen Corona geschlossen, genauso wie die Restaurants. Aber ist das sowas wie der Europapark hier bei uns in Baden-Württemberg, in dem sich die Menschen auch länger gemütlich machen?
Also das sicherlich noch nicht ganz, aber die Gefahr besteht natürlich und das treibt natürlich viele Leute um, die eine Vergangenheit da haben, also die zum Beispiel als Kinder in Pripyat gewohnt haben und die dann da weg mussten und die jetzt diese Führungen zum Teil machen, um eben aufzuzeigen, was für Gefahren darin liegen, was alles passieren kann. Und die begucken sich sowas natürlich mit Schaudern und sagen, wir dürfen hier jetzt nicht so eine Disney-Landschaft draus machen oder so ein Erlebnispark. Das ist dem Ganzen überhaupt nicht angemessen. Aber diesen Spagat wirklich zu machen aus dem, was Leute erwarten, was Leute anzieht und gleichzeitig aber auch Wissensvermittlung, das, glaube ich, ist extrem schwer. Und das ist die große Aufgabe, vor der auch letztlich die ukrainische Regierung steht.
Und die Menschen, die dort leben, also natürlich nicht im Sperrbezirk, sondern drumherum, haben die nach wie vor Angst vor der radioaktiven Strahlung, die eben doch noch überall sein kann?
Das ist immer so ein bisschen abhängig von dem, was gerade passiert. Also die Leute, die auch zum Beispiel am Atomkraftwerk und im Atomkraftwerk arbeiten, die sind sich relativ sicher, dass das Ganze auch sicher ist, weil da guckt man natürlich schon drauf, dass das in Ordnung ist. Was natürlich schwierig wird, wenn man wie im vergangenen Jahr im Sommer Waldbrände plötzlich hat, weil Waldbrände, wenn der kontaminierte Wald abbrennt, kommen natürlich wieder neue radioaktive Partikel in die Luft. Wenn dann noch eine steife Brise dazu kommt, dann geht das natürlich wieder von vorne los. Und das sind größere Gefahrenpotenziale. Und auch das ist was, womit man sich stärker auseinandersetzen muss und mehr tun muss, um sowas dann auch gleich zu verhindern. Und da spielt natürlich der Tourismus auch eine Rolle, weil ein Teil der Brände, die es im vergangenen Jahr gegeben hat, geht zurück auf Brandstiftung. Und da muss man sich natürlich fragen, wer kommt auf so eine Schnapsidee, dann ausgerechnet da auch noch ein Feuerchen anzumachen.
Ja, warum jemand sowas dann tut, ist nicht nachvollziehbar. Die radioaktive Gefahr und die Angst der Menschen, die hat sich, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Nagel, während der schweren Waldbrände im vergangenen Frühjahr gezeigt. Und auch dazu hören wir uns noch einen Beitrag an.
Besonders als über Tage dicker Smog über der Stadt hing und der Brandgeruch bis in die Wohnungen zog, waren viele Kiewer alarmiert. Ich rufe alle Bürger dazu auf, nicht in Panik zu verfallen, erklärte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft. Wir erinnern uns an die Lehren des 26. April 1986. Niemand wird Ihnen die Wahrheit verschweigen. Doch genau das befürchten viele. Gerade in den sozialen Netzwerken wird das heutige Krisenmanagement immer wieder mit den Vertuschungsversuchen der damaligen Sowjetführung verglichen. Auch Sascha Sirota, der als 10-jähriger Junge die Reaktorkatastrophe unmittelbar miterlebt hat, fühlt sich an die Situation von vor genau 34 Jahren erinnert. Wir sehen mit eigenen Augen, wie viel Technik und Personal im Einsatz sind und das seit Wochen. Zeltstädte, in denen heute Retter, Feuerwehrleute und die Nationalgarde wohnen. Es ist fast wie damals. Verstärkt wird es dadurch, dass alle wegen der Corona-Epidemie Atemschutzmasken tragen. Das ruft Erinnerungen wach. Und dann diese absolut schräge Kommunikation, bei der nicht klar ist, ob alle Informationen auch weitergegeben werden. Konkret wirft Sascha Sirota den Behörden vor, so zu tun, als ob sie alles im Griff hätten. Dabei seien es Freiwillige, wie er selbst, die die Einsatzkräfte vor Ort mit Essen versorgen. Dass diese Versorgung mit Hilfe von Freiwilligen geschieht, ist eine Tatsache. Jetzt versucht man aber, das zu dementieren und als Fake darzustellen. Also einerseits bittet man uns um Hilfe und wir helfen, andererseits sagt man uns, dass unsere Hilfe gar nicht nötig war und dass es auch ohne uns ganz gut läuft. Dass sich die Situation aber überhaupt so sehr zuspitzen konnte, liegt nach Ansicht einiger Kritiker auch daran, dass die ukrainischen Behörden falsche Prioritäten gesetzt hätten. Sicherheit und Brandschutz seien in den vergangenen Jahren in der Sperrzone stark vernachlässigt worden. Stattdessen wurde in den Ausbau des Tourismus investiert. Allein 2019 gab es dafür umgerechnet 3 Millionen Euro staatlicher Fördergelder. 2020 hätten es bis zu 200.000 Besucher werden sollen, wären das Coronavirus und die verheerenden Brände nicht dazwischen gekommen.
Frau Nagel, Vertuschung, Lügen, Verharmlosung, Kritik am Katastrophenmanagement damals und an den falschen Prioritäten heute. Wie geht die Ukraine heute tatsächlich mit der Reaktorkatastrophe von 1986 um? Gibt es sowas wie eine kritische Erinnerungskultur oder werden Fehler und Versäumnisse immer noch weitgehend verschwiegen oder verdrängt?
Verschwiegen weiß ich gar nicht so sehr, weil da fühlt man sich natürlich auch nur bedingt verantwortlich für das, was in der Sowjetunion damals so passiert ist. Verdrängt, glaube ich, schon eher überlagert durch viel Alltagsprobleme. Und ich glaube, dass das, was Liquidatoren schon vor 10 Jahren gesagt hat, gilt nach wie vor auch heute. Das heißt, die Menschen, vor allen Dingen auch die Politiker, erinnern sich einmal im Jahr an Tschernobyl. Und das ist am 26. April, nämlich dann, wenn die Welt da drauf schaut. Die Folgen der Strahlenbelastung, das ist wirklich eher selten ein Thema. Und auch die Menschen, die unter diesen Folgen leiden, spielen eigentlich kaum eine Rolle in der Politik. Aber, und das ist jetzt vielleicht das Gute an diesem Tourismus, wenn man das so sehen will, über diese Tourismusdebatte kommt natürlich die Sperrzone als Thema immer wieder auch politisch auf den Tisch, und zwar mit all den Aspekten. Umwelt, Sicherheit, Erinnerungskultur, Geldschneiderei, Korruption, Verfall. Also das kommt dadurch alles auf den Tisch, und dadurch bewegt sich natürlich auch trotzdem immer mal wieder etwas, auch wenn es in Trippelschritten ist.
Und die Weltkulturerbe-Bewerbung für Tschernobyl beziehungsweise die diversen Denkmäler, die es in der Sperrzone gibt. Wie sehen Sie das, Frau Nagel? Ist das dann auch so etwas wie der Versuch der Wiedergutmachung, kann man gar nicht sagen vielleicht, aber doch wenigstens der Anerkennung der Leiden und Opfer der Menschen und des Versagens der Verantwortlichen?
Also die Verantwortlichen sagen ja, dass es darum gehen muss, die Erinnerung an die Katastrophe von Tschernobyl zu bewahren. Und das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Das glaube ich Ihnen sogar. Mein Gefühl ist aber, dass es Ihnen da mehr um die historische Dimension des Ganzen geht. Und damit geht es natürlich auch ums Geld. Das heißt, es geht weniger um das, was es für Einzelne bedeutet hat und auch bis heute bedeutet. Also die Gretchenfrage ist für mich nach wie vor, ob man den Spagat schaffen kann zwischen dem Erinnern, und damit meine ich auch das Erinnern an die Opfer, die viele wirklich gebracht haben, aufzuklären, und dem Tourismus, den sicherlich einige auch nutzen werden, um sich einfach nur zu gruseln.
Wenn ich jetzt an Weltkulturerbe denke, dann fallen mir eher solche Schreckensorte irgendwie nicht ein, Frau Nagel. Wie stehen überhaupt die Chancen, dass diese Bewerbung erfolgreich sein wird?
Na, es heißt ja, dass Stätten ausgezeichnet werden können von außergewöhnlich universellem Wert oder die Verbindung haben zu bedeutenden Ereignissen. Das würde Tschernobyl natürlich auch erfüllen, denn dass die Folgen verheerend waren, ich glaube, das bezweifelt ja keiner. Und das gilt es ja auch genau im Kopf zu behalten, wenn man sich damit auseinandersetzt. Was eben nicht passieren darf, das wäre eine totale Kommerzialisierung des Ganzen, dass das Ganze wirklich zu einem Erlebnisgeisterpark wird und dass vieles eben schon jetzt schwer so inszeniert wirkt, das macht mir durchaus Sorgen, dass das auch nach hinten losgehen könnte. Die Regierung hofft natürlich, dass es trotz allem klappt. Andere sehen das kritisch, halten das Ganze eher für einen Hype, wo es dann doch wieder am Ende nur ums Geld geht, was sich einige wenige in die Tasche stecken können und würden. Man muss mal abwarten. Die Entscheidung soll ja auch erst 2023 fallen. Jetzt geht es erstmal darum, den nächsten Jahrestag zu begehen. Und daran kann man vielleicht ein Stück weit ablesen, wie ernst es der ukrainischen Regierung in der jetzigen Führung eben auch ist, tatsächlich an die Opfer und an das Schrecken an sich zu erinnern.
Dann schauen wir auf den 26. April 2021. Frau Nagel, Tschernobyl, ein Mahnmal des Schreckens und auch der menschlichen Hybris, zu glauben, dass man jede Technik beherrschen könnte. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Das war SWR aktuell Weitwinkel. Tschernobyl, ein Schreckensort, wird Weltkulturerbe. Mit unserer Korrespondentin Christina Nagel. Ich bin Petra Waldvogel. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust haben auf mehr Geschichten, Begegnungen und Hintergründe, Sie finden diesen und andere SWR aktuell Weitwinkel auch als Podcast in der ARD Audiothek auf Spotify oder iTunes.